Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen. Anfang der Woche stürzten die Aktienkurse in die Tiefe und damit verbunden die Sorge, was sich daraus entwickeln könnte. Zum Ende der Woche sind die Verluste schon fast wieder wettgemacht. Was war das jetzt? Ein kurzes Sommerbeben und es geht weiter wie vorher oder Vorbote von doch ernstzunehmenden Entwicklungen? Das wollen wir gleich aus Sicht eines Händlers hören. Wir schauen auf die Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp Stahl. Die hat vor etwas mehr als einer halben Stunde begonnen und die Beschäftigten schauen mit Sorge darauf, was da heute beschlossen wird. Was wird aus der Stahlproduktion in Deutschland? Wie viele Arbeitsplätze wird der Zukunftsplan womöglich kosten? Das fragen wir gleich später. Jetzt schauen wir erstmal auf die Börse. Samir Ibrahim in Frankfurt. Wo steht denn der DAX jetzt zum Wochenschluss?
Bei, man glaubt es kaum, 17.705 Punkten, also über die 700er Marke wieder drüber gerutscht. Und wir haben jetzt hier gerade eben durchgerechnet, damit hätten wir sogar hier einen Wochenplus beim DAX zu verzeichnen. Und wir, das sind Tim Oechsler von der Staubing AG, einer der Händler hier unten auf dem Parkett, der freundlicherweise mal nach oben gekommen ist zu mir. Wir wollen nämlich mal heute so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken. Wie läuft das hier ab? Wie läuft ein Tag bei Händlern dann ab? Wir haben ja als Journalisten dann relativ viel Stress und Händler ja sicherlich auch. Ich frage jetzt mal ganz platt, diese 17.700, hätten Sie es erwartet Anfang der Woche?
Also die 17.700 waren Anfang der Woche nicht zu erwarten, nach dem doch sehr, sehr schwachen Start am Montag, wo wir im Nikkei minus 12% circa gesehen haben und der DAX doch bis auf 17.000 abgerutscht ist, war überhaupt nicht zu erwarten, dass wir hier bei 17.740 circa und sogar mit einem kleinen Wochenplus am Freitag notieren.
Dann erzählen Sie mal so ein bisschen, plaudern Sie mal aus dem Nähkästchen, wie ist das bei Ihnen abgelaufen? Also ich kann mir vorstellen, als Händler, man steht auf, macht die Nachrichten an und hört der Nikkei-Index in Tokio, Sie haben es gerade gesagt, über 12% schmiert regelrecht ab, fährt man da ein bisschen früher los?
Ja, das war schon ein bisschen abzusehen, weil am Freitag im Endeffekt die US-Börsen doch schwach geschlossen haben. Also ein schwacher DAX-Start war abzusehen. Aber natürlich so eine Nachrichtenlage und so eine Dynamik, die sich dann da am Montag im Handel entwickelt hat, im Nikkei minus 12%, war natürlich überhaupt nicht abzusehen. Aber natürlich, man schaut sonntagabends auch rein ins Bloomberg-Handelssystem und bereitet so ein bisschen die Woche vor, schaut sich den Wochenausblick an, welche Termine stehen an. Und da war es dann schon klar, dass es ein schwacher Start im DAX wird und man plant man vielleicht 15 Minuten eher ein, nimmt eine Bahn früher, um entsprechend auch die Quote alle einzustellen und die Orders alle zu platzieren und entsprechend den schwächeren Start antizipieren zu können.
Wie arbeiten Sie so einen Tag ab? Also man hört es ja hier eben auch an dem Klingeln der Rechner, wenn dann eben ein neuer Auftrag reinkommt. Da war am Montag in der Tat einiges los.
Da war in der Tat einiges los. Also die Auftragsbücher, die waren voll. Es war natürlich so, dass die ganzen Kunden alle auf der Verkaufsseite waren, weil Frankfurt ja im Prinzip nach Japan kommt und im Prinzip dann nachläuft. Also es waren 99% Verkaufsorders. Insofern musste man dann schauen, wie man die sozusagen ausweist am Markt und entsprechend ja quotiert hier die ganzen Wertpapiere an der Börse. Also 99% Verkaufsorders am Montag, das war natürlich dann einiges auch an manueller Adjustierarbeit hier in der Quotenmaschine zu erledigen.
Vielleicht können Sie das so ein bisschen schildern. Sie haben ja auch Zeiten, die Sie da einhalten müssen, bis wann eine Order ausgeführt wird. Kann man das halten?
Ja, in so einer Fast-Market-Situation, also mit so einer erhöhten Volatilität, ist es natürlich so, dass man natürlich dann nicht alle Orders ausführen kann. Also man weist sie dann im Prinzip aus und zeigt dem Markt an, wo die Orderlage ist, um im Prinzip, dass andere Marktteilnehmer darauf reagieren können. Also in solchen Situationen, wo die Nachrichtenlage so dynamisch ist wie am Montag, ist es natürlich nicht möglich, dann alle Orders auszuführen. Aber man zeigt sie im Prinzip dann an im Quote und zeigt den anderen Marktteilnehmern an, wie die Orderlage ist, dass die dann entsprechend darauf reagieren können. Und der Markt findet dann im Prinzip dann seine neuen Preise.
Also zwei, die sich ja immer zusammenfinden müssen. Jetzt hat die Kollegin eben auch gefragt, ist das jetzt vorbei? Also diese Woche, wir haben es gerade gesagt, sieht ja schon relativ gut aus. War das jetzt nur so ein Schluckauf an der Börse oder drohen uns turbulente Tage und Wochen?
Ich würde sagen, es bleibt doch weiter das Eis etwas brüchig. Es ist so, dass letztendlich die USA doch immer der Taktgeber ist. Und da gab es gestern entsprechend US-Arbeitsmarktzahlen auch. Und zwar waren die Anträge für die Erstarbeitslosenhilfe niedriger als erwartet. Und das hat den Markt doch jetzt etwas beruhigt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es weiterhin dünn bleiben wird. Auch gerade hier in Europa mit dem Sommerloch. Also die Umsätze relativ dünn. Und die Kursentwicklung ist natürlich so, dass man dann auf Rückschätze auch weiterhin achten muss.
Eine Sache, die uns hier als Journalisten so aufgefallen ist, Frankfurt hat das alles etwas ruhiger angegangen. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, nur 90% Verkaufsorders. Aber dieser dramatische Abrutsch, der auch auf anderen Börsen zu sehen war, den haben wir in dieser Form ja hier so nicht gesehen. Geht mir das in Frankfurt etwas gelassener an alles?
Ja, in Frankfurt ist der Handel doch etwas gelassener. Also zum Beispiel am Dienstag waren es dann wieder die meisten Kauforders dann im Endeffekt. Weil da gab es die entsprechende Gegenbewegung Dienstag, Mittwoch. Also da musste man dann die Quotmaschine und die entsprechenden Quotes in den ganzen Wertpapieren dann entsprechend andersrum einstellen, weil letztendlich dann die ganzen Kaufsorders reinkamen. Also es ist ja letztendlich so, dass der Taktgeber die USA ist, die weltweit größte Volkswirtschaft. Und wenn da im Prinzip die Nachrichtenlage schlecht ist, dann färbt das natürlich auch erst auf Japan ab und dann auf Frankfurt. Und insofern, ja, also insofern hier in Deutschland ist es nicht ganz so heiß gekocht wie in den USA. Aber natürlich gibt es hier auch massive Kursbewegungen. Und an solchen Tagen, wo die Nachrichtenlage so dynamisch ist, geht der Händler natürlich 15 Minuten früher ins Büro und passt entsprechend die Systematik und die Quotmaschine an, um entsprechend vorbereitet zu sein.
Ja, also der Segen des später Einsteigens. Tim Oessner von der Stolberg AG, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Herr Ibrahim, die amerikanische Notenbank Fed beruhigt ja. Was macht das mit Dollar und Euro?
Der Euro hat ein bisschen nachgegeben, nachdem man sich gestern schon stark bewegt hat nach diesen Arbeitsmarktdaten. Der Euro jetzt etwas gefangen, nachdem er gestern auch gefallen ist. Bei einem Dollar 0,916 steht er jetzt.
Wir blicken gleich noch ausführlich auf die Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp Stahl. Wo steht die Aktie heute?
Hier leicht im Plus, 0,4%. Ist ja im Prinzip bekannt, was da geplant wird. Ein Fünftel der Staatssparte stilllegen, den Rest, also 50% jedenfalls verkaufen. Das ist jetzt hier nichts Neues. Man geht auch davon aus, dass das so durchkommt.
Es gab Bedenken, dass die Großinvestitionen von Infineon in Dresden sich verzögern könnten. Jetzt gibt es Äußerungen dazu. Welche sind das und was macht das mit der Aktie?
Die Aktie betrifft es kaum, Infineon leicht im Plus, aber der Konzern hat klargestellt, das Werk in Dresden kommt wie geplant. Man sei im Plan, man hat auch keine anderen Pläne, das aufzugeben. Diese Spekulation weist man also zurück. Das ist eine gute Nachricht für Dresden, weil wir ja auch aus anderen Städten da hören, Magdeburg beispielsweise, dass dieses Intel-Werk, das ja mit Milliardenbeträgen gefördert wurde, auf der Kippe steht.
Die Aktie des Batterieherstellers Varta steigt. Was ist da der Hintergrund?
Ja, klare Aussage eines Investors, Varta soll nicht zerschlagen werden. Gab gestern schon eine kräftige Bewegung, heute das plus 24%, aber die Aktie aufs Jahr gesehen immer noch deutlich im Minus.
Das Düsseldorfer Wohnungsunternehmen LEG Immobilien hat heute gute Zahlen vorgelegt. Gewinn und optimistischer Ausblick klingt so, als ob die Krise vorbei wäre.
Das ist jedenfalls nicht mehr ganz so stark, macht sich bei der Aktie heute auch bemerkbar. LEG Immobilien mit einem Plus von 5%, weil die Zahlen tatsächlich auch überzeugend waren.
Und auf den Euro haben wir schon geschaut, bleiben noch Staatsanleihen und der Goldpreis.
Ja, die Rentenumlaufrendite bei 2,24% und der Goldpreis hat sich auch deutlich erholt. Aktueller Stand jetzt bei 2430 US-Dollar je Feinunze.
Danke, Samir Ibrahim von der Frankfurter Börse. Welche Zukunft hat in Deutschland hergestellter Stahl? Der größte Produzent hierzulande ist ThyssenKrupp Stahl. Allerdings will der Konzern schon länger die Stahlsparte abkoppeln und teils verkaufen. Wir haben es ja auch gerade schon gehört. Zwar gibt es einen Investor, den tschechischen Milliardär Daniel Křetínský, aber der verlangt, dass ThyssenKrupp Stahl deutlich stärker finanziell ausgestattet wird. Heute soll in der Aufsichtsratssitzung ein Zukunftsplan vorgestellt werden, bei dem die Beschäftigten wiederum bangen, was mit ihren Arbeitsplätzen wird. Jörg Marksteiner.
So eine Geräuschkulisse hat es noch nie gegeben vor einer Aufsichtsratssitzung bei ThyssenKrupp Stahl. Unmittelbar vor Beginn der Sitzung am Stahlwerk in Duisburg sind rund 50 Biker vorgefahren, mit ihren Maschinen nach einem Motorradkorso durch die Stadt. In Anspielung an Olympia haben die Mitarbeiter eine aus Stahl geschmiedete Fackel der Solidarität übergeben an die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, verbunden mit dem Appell, bei der Sitzung auf die Belange und Sorgen der 27.000 betroffenen Stahlarbeiter zu achten. Bei der Sitzung heute geht es um viel für die Beschäftigten. Nach Jahren der Krise will ThyssenKrupp einen Plan zur grundlegenden Neuaufstellung präsentieren. Und das bedeutet auch eine deutliche Verkleinerung der Produktion. Ein solcher Schrumpf- und Gesundungsprozess ist aus Sicht von Konzernkennern wie Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz auch dringend nötig.
Man muss ganz klar sagen, dass ThyssenKrupp Stahl mit dem Rücken zur Wand steht. Und die Fehler der letzten wahrscheinlich 20 Jahre kumulieren sich jetzt alle. Und jetzt ist wirklich der Moment gekommen, wo man harte Einschnitte braucht, um noch eine Zukunft zu haben,
sagt der Aktionärsvertreter. Wenn die Aufsichtsratsteilnehmer heute aus dem 11. Stock runterblicken auf das riesige Stahlwerksgelände direkt gegenüber, dann sehen sie nicht nur eine Mahnwache der Belegschaft, sondern auch viele Anlagen, die seit Jahren nicht ausgelastet sind und Verluste machen. Auch weil die Nachfrage von wichtigen Abnehmern zu gering ist, etwa der Auto- oder der Bauindustrie.
Und da müssen sich auch die Mitarbeiter und die Mitarbeitervertreter klar darüber sein, dass man jetzt eher die harten Schnitte braucht, damit man überhaupt noch Arbeitsplätze sichern kann, bevor dann alle weg sind. Jetzt kann es nur noch mit radikalen Schnitten gehen und nicht mehr mit Babyschritten, wie wir sie in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
Dass es einen Arbeitsplatzabbau geben wird, ist auch Betriebsrat Ali Güzel klar. Vereinbart ist bereits, dass dies ohne Kündigungen geschehen wird. Möglicherweise können bis zu 3000 Arbeitsplätze wegfallen, sagen Insider. Unklar ist aber noch, welche Standorte betroffen sind, ob in Duisburg, Bochum, Dortmund, Hagen, Neuwied oder im Sauerland, wo es Stilllegungen geben wird, all das ist noch offen. Ebenso, ob Firmenteile zur Sanierung verkauft werden. Den heftigsten Streit gibt es aber nicht um den Stellenabbau, sondern bei der Frage, wie viel Geld für einen solchen Neustart nötig ist. Etwa für Sozialpläne, Pensionszahlungen oder Investitionen in den kommenden Jahren. Der Mutterkonzern ThyssenKrupp will künftig dafür nicht mehr aufkommen, sondern 50% seiner Anteile der Stahltochter an einen Investor verkaufen. Das konjunkturanfällige Stahlgeschäft müsste sich dann selbst tragen. ThyssenKrupp würde sich nur noch auf das Geschäft mit Autoteilen, Maschinenbau, Militärschiffen und Fabrikbau konzentrieren. Dort arbeiten heute schon 3/4 der ThyssenKrupp-Beschäftigten. Die Arbeitnehmervertreter der Stahlbelegschaft und auch Betriebsrat Ali Güzel fürchten jetzt allerdings, dass der Mutterkonzern seine Tochter auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit zu wenig Geld ausstattet.
Dass man uns so wenig wie möglich Mitgift gibt, dass der Laden nicht imstande ist, selbstständig sich zu finanzieren, dass am Ende des Tages der Insolvenzverwalter hier vor die Tür steht.
Die Arbeitnehmervertreter verlangen deshalb ein neutrales Gutachten zum Finanzbedarf. Bevor das nicht vorliegt, wollen sie auch dem bevorstehenden Stellenabbau nicht zustimmen. Ob es eine Einigung gibt, ist offen. Mit Ergebnissen der Aufsichtsratssitzung wird am frühen Abend gerechnet.
Sollte der Verkauf der Anteile der Stahlsparte aus dem ThyssenKrupp-Konzern wie geplant vollzogen werden, hätte der tschechische Milliardär Daniel Křetínský bei der Stahlproduktion von ThyssenKrupp vielleicht eine ähnliche Bedeutung wie einst René Benko als Investor bei Galeria. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich seine Intention? Benjamin Hammer stellt uns den tschechischen Investor vor.
Daniel Křetínský.
Daniel Křetínský ist 49 Jahre alt. Er wurde 1975 in Brünn geboren. Der Tscheche studierte Jura und promovierte. Er arbeitete für eine Kanzlei und stieg dann bei der Investmentfirma J&T ein. Später wurde er Partner bei dieser Firma. Somit profitierte er direkt und finanziell von den Deals, die er für diese Firma abschloss. 2004 stieg die J&T beim tschechischen Fußballclub Sparta Prag ein. Heute ist Křetínský Vorstandsvorsitzender des Vereins. Er hält ebenfalls Anteile am britischen Fußballclub West Ham United. Fußball ist einer von vielen Schwerpunkten, die der Tscheche setzt.
Das Geschäft mit Energie.
Das Jahr 2009 wird in Medienberichten als Wendepunkt in der Karriere von Daniel Křetínský beschrieben. In diesem Jahr kaufte die Investmentfirma J&T das ostdeutsche Braunkohleunternehmen Mibrag sowie Anteile eines weiteren Energiekonzerns. Ebenfalls im Jahr 2009 gründete Křetínský die Holdinggesellschaft EPH. Bis heute ist der tschechische Milliardär Vorstandschef der EPH. Er ist außerdem Mehrheitseigner. Die EPH hat in den vergangenen 15 Jahren viele Energieunternehmen in ganz Europa gekauft oder sich an ihnen beteiligt. So besitzt Křetínský Anteile an einer slowakischen Pipeline, über die russisches Gas in die EU transportiert wird. Die geschäftlichen Verbindungen in Richtung Russland sorgten unter anderem für Bedenken in Großbritannien, wo Křetínský die Royal Mail kauft. Der tschechische Geschäftsmann betont, er kaufe kein Gas aus Russland und habe ansonsten keine Verbindungen in das Land. 2016 übernahm die EPH von Křetínský die Lausitzer Braunkohletagebaue und Kraftwerke vom Energiekonzern Vattenfall. Vattenfall zahlte bei diesem Deal auch noch drauf und 1,7 Milliarden Euro an die EPH. Die sagte im Gegenzug die Rekultivierung der Tagebaue zu. Wegen der zwischenzeitlich enorm gestiegenen Strompreise nach Russlands Angriff auf die Ukraine hat die EPH von ihrem Investment in Ostdeutschland bislang profitiert. Wegen des Kohleausstieges in Deutschland bis zum Jahr 2038 soll die LEAG, so heißt das ostdeutsche Tochterunternehmen Křetínskys, bis zu 1,75 Milliarden Euro Entschädigung vom Bund erhalten. Kritiker werfen Křetínský vor, mit klimaschädlicher Energie Kasse zu machen. 2016 erhob Greenpeace den Vorwurf, die EPH vernachlässige die Rekultivierung und überlasse die Kosten dem Steuerzahler. DeLeag hat dies zurückgewiesen.
2024. Ein Tanz auf vielen Hochzeiten.
Allein über die Energieholding EPH hält Kretinsky Anteile an über 50 Unternehmen mit Zehntausenden Beschäftigten. Der zweitreichste Mann Tschechiens ist aber zum Beispiel auch an dem deutschen Handelskonzern Metro beteiligt. Auffällig ist, dass Kretinsky auf kriselnde Unternehmen im Umbruch setzt. Sei es in der Energiebranche, in der Stahlsparte von ThyssenKrupp oder bei der britischen Royal Mail in Zeiten der Digitalisierung. In Großbritannien gibt es Bedenken, dass ein Investor aus dem Ausland ein so traditionsreiches und identitätsstiftendes Unternehmen wie die britische Post nun komplett übernehmen soll. Und auch bei ThyssenKrupp Steel fragen sich viele Beschäftigte, was hat Daniel Kretinsky mit dem traditionsreichen Stahlkonzern vor?
Benjamin Hammer mit einem Porträt des tschechischen Investors Daniel Kretinsky. In Deutschland sind E-Autos im Moment nicht mehr so sehr gefragt. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes vom Wochenanfang lagen die E-Auto-Zulassungen im vergangenen Monat um 37% unter den Zahlen des Vorjahres. Weltweit aber läuft das E-Auto-Geschäft, sodass auch der taiwanesische Konzern Foxconn, bekannt als weltweit größter iPhone-Produzent, in diesen boomenden Markt eingestiegen ist. Dafür wurde das Joint Venture Foxtron gegründet. Und das stellt Felix in unserem heutigen Firmenporträt vor.
Tais Chu sieht zuversichtlich aus, wenn er auf die zwei Autos in einer großen Garage blickt. Die Plattform ist die digitale Infrastruktur des Autos. Sie ist unser Herzstück, mit dem alles andere verbunden ist. Alles basiert auf einem einzigen leistungsfähigen Computer. Das macht es viel einfacher, alles zu managen, Software-Updates und so weiter. Die gesamte Kabellänge ist auch stark reduziert im Gegensatz zu anderen Produkten. Vorne auf der Haube der beiden Wagen steht in großen Lettern Foxtron. Ein Name, den die meisten Autoliebhaberinnen wohl noch nie gehört haben. Tais Chu, der zu den Ingenieuren von Foxtron gehört, will das ändern. Am Rande von Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, arbeitet er daran, dass Foxtron bald überall auf der Welt vertreten ist. Wobei viele Autofahrer dies selbst im Erfolgsfall kaum bemerken würden. Wir sind keine Automarke. Die Wagen, die hier stehen, sind nur Referenzautos. In Wahrheit konzentrieren wir uns auf das Innenleben der Autos, die elektrische, elektronische Architektur. Mit den Autobauern konkurrieren wir also gar nicht. Dass in den kommenden Jahren mit Foxtron zu rechnen ist, ergibt sich schon aus der Herkunft des Unternehmens. Gegründet wurde es im Jahr 2020 als Joint Venture des taiwanischen Autobauers Yulon Motors und des ebenso taiwanischen Konzerns Foxconn. Dieser Name wiederum ist bekannt als weltweit größter Fertiger von iPhones, wobei das Geschäft für Foxconn in den letzten Jahren unbequemer geworden ist.
With tensions running high, Taiwan is seeking appropriate responses to military provocations by its aggressive neighbor across the strait.
Den Großteil seiner Fertigungsstätten führt der Konzern auf dem chinesischen Festland, wo die regierende kommunistische Partei den Druck auf Taiwan erhöht. In Chinas Hauptstadt Peking betrachtet man Taiwan als Teil des eigenen Territoriums, droht auch immer wieder indirekt mit einem Angriff. Lange Zeit mussten sich Unternehmen hierfür nicht interessieren. Mittlerweile aber hat auch Apple, Foxconns Auftraggeber für die iPhone-Fertigung, mit einer Verlagerung seiner Geschäfte begonnen. Und als sich letztes Jahr der Foxconn-Gründer Terry Goh auf eine Weise äußerte, die als Peking kritisch interpretiert werden konnte, wurden plötzlich chinesische Steuerbehörden aktiv. So will man bei Foxconn, dem Mehrheitseigner von Foxtron, diversifizieren. Zum Teil ist es De-Risking. Die politischen Hintergründe müssen immer mitgedacht werden, sagt Tais Chu. Allerdings betont er, dass man bei Foxtron vor allem Marktchancen sehe. Bis 2025 will man in seinem Segment 5% Marktanteil haben. Und dies ohne Investitionen in Festlandchina. Der Markt für E-Autos wird in Zukunft stärker von den Plattformen bestimmt werden, auf denen die Autos letztendlich laufen. Foxconn ist in seiner Unternehmensgeschichte dafür bekannt gewesen, preiskompetitiv zu sein, aber mit hochwertigen Produkten. Diese Fähigkeit wollen wir nun bei E-Autos zusammenbringen. Mit unserer Plattform können E-Autos schon günstig werden, um die 30.000 bis 40.000 US-Dollar. Wirtschaftsexperten sowie solche aus der Autobranche trauen Foxtron einiges zu. Bill Russo, CEO der auf die Autoindustrie spezialisierten Beratungsfirma Automobility, schrieb in einem Aufsatz in Bezug auf die Chancen des Vorhabens: Das klingt ziemlich nach dem, was Foxconn heute schon baut. Viele Bildschirme, viele Chips, vieles, was sie in großen Mengen machen können, um Kosten zu sparen. Marcin Jerzewski vom Think Tank Taiwan Next Gen in Taipei sagt zudem, in Taiwan gibt es große Potenziale im Bereich Forschung und Entwicklung. Innovationen hat es bisher nicht wirklich viele gegeben. Im E-Auto-Bereich ist Taiwan ein Newcomer. Aber der Bereich ergibt Sinn vor dem Hintergrund des Know-hows, zum Beispiel in der Fertigungsindustrie. Zumal das nötige Geld für die Entwicklung vorhanden ist. Mehrheitseigner Foxconn nahm im Jahr 2022 rund 216 Milliarden US-Dollar ein. Knapp die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts von Österreich. Auch bei Foxtron sind die Auftragsbücher schon gut gefüllt. Mit dem Know-how des Autobauers Yulon Motors stellt Foxtron die Flotte von E-Bussen für die Straßen von Taipeh her. Zudem habe man tausende Bestellungen für Pkw. Hürden für weiteres Wachstum gibt es trotzdem, sagt Tai Chu. Im November sind wir an die Börse gegangen. Darauf sind wir stolz, das war ein großer Erfolg für uns. Bis jetzt haben wir ungefähr 800 Angestellte. Bei unserer Auftragslage müssen wir dies aber bis Ende des Jahres verdoppeln. Aber es ist nicht leicht, die Leute zu kriegen. Taiwan ist noch nicht bekannt als Standort für Autos. Erste Partnerschaften hat Foxtron bereits unterzeichnet, zum Beispiel mit dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Die gemeinsame Marke SIA soll dazu beitragen, Saudi-Arabien vom Öl unabhängig und E-Autos zum Standard im Mittleren Osten zu machen. Weitere Gespräche laufen mit Startups im Automobilsektor sowie Anbietern von Carsharing-Diensten und Mietwagen. Aber eine Allianz mit etablierten Autobauern ist bisher noch nicht gelungen. Offenbar aus Vorsicht seitens der Platzhirsche. Als Verhandlungen mit VW über ein gemeinsames E-Auto scheiterten, hieß es aus Kreisen des Wolfsburger Autobauers, mit einem Unternehmen, das früher oder später doch zu einem Konkurrenten werden könnte, wolle man lieber nicht zu eng zusammenarbeiten. Denn vom Plattformbauer zum Hersteller ganzer E-Autos ist der Weg nicht mehr ganz so weit.
In unserem Firmenporträt hat Felix Lill die taiwanesische Foxconn-Tochter Foxtron vorgestellt, die ins E-Auto-Geschäft eingestiegen ist. Und jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema ist der Streit in der Ampelkoalition über die Interpretation der juristischen Gutachten zum getroffenen Haushaltskompromiss. Dass Kanzler Scholz im Gegensatz zu Finanzminister Lindner keine verfassungsrechtlichen Probleme sieht, kann die Wirtschaftswoche nicht nachvollziehen.
Das Baster des Kanzlers reiht sich ein in mehrere verfassungsrechtliche Husarenstücke von Scholz. Die gegen das Grundgesetz verstoßende Umwidmung von Corona-Geldern in den Klima- und Transformationsfonds geht auf Scholz Kappe. Auch den Restsolidaritätszuschlag hat Scholz 2019 als Finanzminister gegen rechtliche Bedenken des Ministeriums durchgedrückt. Der steht nun beim Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung an und es gibt gewichtige Gründe für eine Verfassungswidrigkeit. Aus den kritischen Bewertungen zu den jüngsten Haushaltstricks nun in der Öffentlichkeit einen sozialdemokratischen Sieg zu konstruieren, dazu gehört reichlich Chuzpe. Verständnis für den Kanzler äußert dagegen die Leipziger Volkszeitung. Für Scholz war es dringend an der Zeit, der kleinsten Koalitionspartei die gelbe Karte zu zeigen. Er hat sich von Lindner gegen seine eigene Überzeugung das Festhalten an der Schuldenbremse aufzwingen lassen und damit die Bürde, dass Deutschland, anders als andere Staaten, neben der Finanzierung der Ukraine-Hilfe nicht zum großen Wurf mit Investitionen in die Modernisierung des marode werdenden Landes ausholen kann. Ein Kanzler kann sich nicht so klein machen, dass der Eindruck entsteht, der Finanzminister führe die Regierung. Die Neue Osnabrücker Zeitung geht auf die Diskussion ein, wie die lahmende Nachfrage nach E-Autos angekurbelt werden könnte. Verbrenner verteuern, um E-Autos zu bezuschussen. In Frankreich wird das längst so gehandhabt. Man mag sich aber kaum ausmalen, was in unserem Land los wäre, würde die Ampelkoalition über eine Sondersteuer auf den Kauf großer, schwerer Benziner und Diesel auch nur laut nachdenken. Dabei wäre es durchaus lohnenswert. Die geltenden Steuervorteile für E-Autos reichen offensichtlich nicht. Die Volksstimme aus Magdeburg greift ein anderes Thema auf. Sie sieht eine Insolvenzwelle über Deutschland hinwegrollen. Die Ursachen sind vielfältig, aber hausgemacht. Der größte Treiber sind die Folgen der ideologiebasierten Klimapolitik der EU unter der Christdemokratin von der Leyen und Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Mit Milliardensubventionen und Durchhalteparolen soll der Niedergang verschleiert werden. – Doch die steigenden Insolvenzzahlen sind unmissverständlich.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das Bundesverfassungsgericht wird jetzt gegen Extremisten abgesichert. Aber wie gut sind die Landesjustizen beispielsweise in Thüringen geschützt? Ein Thema gleich in der Sendung Deutschland heute. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.